Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn. Herzlich willkommen. Und mit dem, was da am Wochenende im Südpazifik passiert ist.
Holy shit!
So klang er offenbar, der Ausbruch des Unterwasservulkans bei Tonga. Eine Aufnahme, die Menschen auf einer der Inseln dort gemacht haben. Das Ausmaß ist längst noch nicht klar, aber es zeichnet sich mehr und mehr ab. Es war großes Glück, dass die bewohnten Inseln durchaus ein Stück entfernt sind. Was war das für ein Ausbruch? Darüber habe ich vorhin mit Professor Dr. Thomas Walter gesprochen, Vulkanologe am Deutschen Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam, und ihn zuerst genau das gefragt. Was ist da passiert am Samstag im Südpazifik? Warum sollten wir da genauer hinschauen?
Also der Ausbruch ereignete sich in einer sehr entlegenen Gegend, die auch nicht wirklich Gegenstand von intensiven Überwachungen sind vor Ort, und zeigt uns auch, dass insbesondere verborgene Vulkane doch dramatische Eruptionen auslösen können. Die Eruptionshöhe hier war ja bis über 30 Kilometer, zeigen neueste Daten.
Was ist da denn genau passiert, dass das ein solches Ausmaß haben konnte, und warum genau da?
Also die Region, das gehört dem Pazifischen Feuerring. Das ist eine Aneinanderreihung von zahlreichen, eigentlich den meisten aktiven, explosiven Vulkanen auf der Welt. Wir kennen dort 450 aktive Vulkane, die zum Teil eben schlafen, das heißt in einem temporären Ruhezustand sind, und zum Teil ausbrechen. Und dort in der Region ist es eine sogenannte Subduktionszone, das heißt die pazifische Platte taucht ab und erzeugt eben diesen Vulkanismus an dieser Nahtstelle.
In den Diskussionen im Internet und in den sozialen Medien wird jetzt teilweise schon vermutet, dass es ein Ausbruch war, den es in der Form nur alle 1000 Jahre gibt. Ist das so?
Das ist im Moment noch schwer zu sagen, wie groß der Ausbruch tatsächlich war. Und zwar haben wir hier das Wechselspiel zwischen Magma und Wasser. Wasser entfaltet eben eine sehr große Sprengkraft, wenn es auf hohe Temperaturen erhitzt wird. Also Sie können sich vorstellen, ein Liter Wasser, wenn es übergeführt wird zur Wasserdampf, haben wir eine fast 1000-fache Volumenvergrößerung. Und das hat hier sicherlich eine große Rolle gespielt. Die Eruptionshöhe hier hat wahrscheinlich deutlich über 20 Kilometer betragen. Und neueste Daten deuten darauf hin, dass es bis 31 Kilometer Höhe ging. Und damit wäre das tatsächlich eine der größten Eruptionen der letzten Dekaden. Aber wie gesagt, um zu bewerten, wie stark der Ausbruch tatsächlich war, muss man noch abwarten, weil da gehen noch andere Messdaten mit ein. Nicht nur die Höhe, sondern auch das Volumen, die Dauer der Eruption und anderes.
Das war ja auch sehr spektakulär, was sich da entladen hat an Spannung. Also Tausende, wenn nicht Hunderttausende an Blitzen. Haben Sie da schon Zahlen oder Hinweise?
Genau, also die Blitzbeobachtung bei Vulkanen ist ein ganz wichtiges Element. Und das kann eben weltweit inzwischen mit sehr hoher Genauigkeit und Verlässlichkeit eben gemacht werden. Und es gibt einen globalen Blitzmonitor, wo verschiedene Daten eben auch zusammengetragen werden. Und da hat man tatsächlich über 400.000 Blitze in den ersten 12 Stunden vermessen an dem Vulkan. Und das zeigt schon eben, welche Dynamik eben der Ausbruch hatte.
Wenn wir uns das hier quasi aus der Vogelperspektive angeschaut haben, war das schon sehr, sehr eindrucksvoll. Wie muss das für die Menschen jetzt mit Blick eben auch auf diese Entladung dann vor Ort gewesen sein? Apokalyptisch ja fast.
Also die ersten Informationen wurden auch über die sozialen Medien eben geteilt und zeigten Aufnahmen, auch Videoaufnahmen von Schiffen aus, und die zeigten, dass innerhalb von wenigen Minuten die Eruptionswolken auf mehrere Kilometer, vielleicht 10 bis 12 Kilometer Höhe gestiegen ist. Blitze zeigten sich da noch nicht. Allerdings sehen wir, dass zu diesem Zeitpunkt schon in den ersten Minuten auch die ersten Blitze entstanden sind. Das sieht man hauptsächlich aus Satellitendaten. Und dort, wo die Wolke hin verfrachtet ist, ist sicherlich hier das Sonnenlicht sehr stark eingetrübt worden. Es wird am Tage dunkel wie in der Nacht und es ist keine Sichtbarkeit mehr vorhanden. Also das muss wirklich Weltuntergangsstimmung gewesen sein.
Der Vulkan hatte sich ja schon im Dezember geregt und dann war Ruhe, und plötzlich, so war jetzt mein Eindruck, kam dann der große Knall. War das so?
Die genauen Vorläufe sind sehr schwer einzuschätzen. Einfach deswegen, weil es kein gut funktionierendes lokales Überwachungssystem gab. Grundsätzlich deuten sich größere Vulkanausbrüche schon an. Einfach deswegen, weil Magma im Untergrund sich ansammelt. Also der Vulkanismus, den wir an der Oberfläche sehen, ist letztendlich das Endstadium einer langen Kette von Ereignissen. Und somit kündigen sie derartig große Eruptionen normalerweise an. In dem Falle hier ist die Datenlage noch sehr, sehr dünn, muss man sagen. Und wir versuchen noch, bessere Informationen zu bekommen, auch von den Nachbarinseln. Aber im Moment kann man noch nicht wirklich sagen, wie starke Vorzeichen es gab oder auch, ob die Bevölkerung wirklich rechtzeitig gewarnt wurde.
Was ist denn die Frage, die für Sie jetzt im Moment am wichtigsten ist, wo Sie direkt schnell Antworten hätten?
Ja, ausgelöst wurde eben hier bei dem Ausbruch auch eine Tsunami. Grundsätzlich bei Tsunamis von Vulkanen, die durch Explosionen erzeugt werden, sind die Wellenhöhen relativ gering. Einfach weil das Punktquellen sind und somit sehr schnell sich verlieren. In dem Fall sind auch noch vor Japan beträchtliche Wellenhöhen gemessen worden. Und das ist jetzt eine der großen Fragen, was letztendlich zu dieser Tsunami geführt hat. Also ich kann derzeit nur spekulieren. Ich vermute, dass es weniger mit der Explosion selber, sondern eher mit Bodenbewegungen zusammenhängt. Aber da sind sicherlich zukünftige Studien noch notwendig, die das erhärten oder eben auch eine andere Lösung vorschlagen.
Thomas Walter, Vulkanologe am GFZ in Potsdam, zu den Besonderheiten dieses Ausbruchs vom Samstag. Und eine davon waren die vielen, vielen Blitze, diese wahnsinnige Spannung, die sich da über dem Südpazifik aufgebaut hat.
That part of the world was the most electrified of the entire globe.
Am 15. Januar gab es nirgends auf der Erde einen Ort mit mehr Elektrizität, erklärt der Mineraloge Corrado Cimarelli von der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Sein Spezialgebiet ist die Erforschung vulkanischer Blitze. Videos zeigen allerdings, dass die Menschen, die den Ausbruch von Booten aus beobachten konnten, von diesem Feuerwerk tatsächlich nicht allzu viel mitbekamen. Der Grund?
Die Eruptionswolke war sehr dicht mit viel Wasserdampf darin. Deshalb konnte man nur wenige Blitze wirklich sehen. Das war also nicht beängstigend.
Doch Messinstrumente verrieten einen Rekord. An einem Punkt erreichte der tonganische Vulkan tatsächlich 220.000 Entladungen in einer einzigen Stunde. Zum Vergleich, beim Ausbruch des indonesischen Vulkans Anak Krakatau im Jahre 2018 waren es 340.000 Entladungen in etwa einer Woche.
Es war buchstäblich verrückt. So viele Blitze in der gleichen Zeit. Unsere Netzwerke haben Rekordraten von 4.000, 5.000, 6.000 Blitzen pro Minute gezählt. Das heißt 10 Blitze pro Sekunde, was man bei einem Gewitter nie erwarten würde.
Dass explosive Vulkanausbrüche von Blitzen begleitet werden, ist nicht ungewöhnlich. Denn bei dem Ausbruch laden sich die vulkanischen Aschepartikel unter anderem durch die Reibung in der dichten Wolke elektrostatisch auf. Turbulenzen reißen die unterschiedlich geladenen Partikel auseinander. Das elektrostatische Potenzial wächst, bis es sich in einem Blitz entlädt. Der Hunga Tonga Hunga Haapai setzte jedoch keine so gewaltigen Aschenmengen frei, dass das die Zahl der Blitze erklären könnte. Vielmehr scheint das Geschehen diesmal eher dem in einer Gewitterwolke geglichen zu haben.
Was diese Eruption auszeichnet, ist die intensive Wechselwirkung zwischen Magma und Wasser. Das Magma heizte das Wasser sehr schnell auf. Wasserdampf entstand, der sich sehr schnell ausdehnte und in sehr große Höhen gerissen wurde. Oben gefror der Dampf schlagartig und es passierte das, was auch in einer Gewitterwolke passiert, nur dass dort die Prozesse langsam ablaufen.
Es haben sich anscheinend im Inneren der Eruptionswolke vor allem Wassertröpfchen und Eispartikel aufgeladen. Die Eiskristalle positiv, die Tröpfchen negativ. Und so entstanden die Spannungsfelder, die sich in hunderttausenden Blitzen entluden.
Nirgends auf der Welt gab es am Samstag mehr Elektrizität als bei Tonga über dem Südpazifik. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. In unserem kleinen Schwerpunkt heute zu dem Unterwasservulkanausbruch. Blickwechsel. Corona-Krise, die ja ein Marathonlauf ist. Welche Länder schlagen sich hier besonders gut und welche nicht? Final lässt sich das noch lange nicht sagen, aber eine Zwischenbilanz, die ist möglich. Unsere Serie diese Woche in Forschung aktuell. Exemplarisch an 5 Ländern. Wie streng waren ihre Maßnahmen? Wie konnte das die Ausbreitung bremsen und die Zahl der Toten verringern? Und als erstes hat sich mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth, die Daten für Italien angesehen. Volkert, Italien hat es ja direkt zu Beginn sehr heftig getroffen. Eine denkbar schlechte Ausgangslage. Was war da jetzt rückblickend der Grund dafür?
Ja, also das Coronavirus kam sehr früh in Italien an. Keine Chance, sich vorzubereiten. Entsprechend dramatisch die Auswirkungen. Ein Ausgangspunkt war ja ein Fußballspiel in Mailand, möglicherweise ein Superspreading-Ereignis. Die Fans könnten das Virus in ganz Norditalien verbreitet haben, die Details umstritten, aber solche Masseninfektionen haben sich dann ja als wichtiges Kennzeichen der Pandemie herausgestellt.
Viele haben sie ja auch vielleicht doch vor Augen, diese Bilder der Leichensäcke, die von Bergamo in andere Orte gebracht wurden, weil die Krematorien da nicht ausreichten.
Ja, also in dieser ersten Welle vor bald 2 Jahren sind in Italien über 30.000 Menschen an und mit Corona gestorben. Aber die Behörden, die haben auch schnell reagiert, die ganze Region im März 2020 abgeriegelt. Also die Auswirkungen der ersten Corona-Welle waren wirklich furchtbar, aber vor allem in Norditalien und nicht im ganzen Land. Italien hat den Menschen in vielen anderen Nationen Europas die Augen dafür geöffnet, was Pandemie eigentlich konkret bedeutet.
Wie haben sich diese schlimmen Erfahrungen mit der ersten Welle denn dann auf die Strategie in Italien ausgewirkt?
Wenn man sich den Covid-19 Stringency Index, also den Strenge-Index der Uni Oxford anguckt, dann ist dort Italien sehr früh dunkelrot eingefärbt, galten also besonders strikte Maßnahmen. Die Schulen blieben zu, viele Unternehmen und Geschäfte mussten schließen, Ausgangssperren. Die schlimmen Erfahrungen in der ersten Welle haben eine Kultur der Vorsicht im staatlichen Umgang mit Corona etabliert, im Grunde ähnlich wie in Spanien oder in Portugal etwas später. Und das hat sich ausgezahlt. Im Herbst 2020 stiegen die Infektionszahlen in Italien, genau wie bei uns, erneut stark an. Und diese dritte Corona-Welle im Land betraf nicht nur den Norden, sondern die ganze Nation. Aber da zeigte sich die Wirkung der strengen Maßnahmen. Die Todeszahlen stiegen zwar an, aber dank der strengen Maßnahmen im Vergleich zu den hohen Infektionszahlen eben doch deutlich weniger als anderswo.
Wenige Monate später gab es dann ja die ersten Impfstoffe. Wie wurden die in Italien aufgenommen?
Anfangs gab es nur wenige Impfdosen, wie bei uns. Entsprechend stiegen die Impfquoten nur langsam an. Aber Mitte 2021, also im vergangenen Sommer, da waren in Deutschland wie in Italien etwa die Hälfte der Menschen vollständig geimpft. Und danach ging es in Italien deutlich schneller voran. Vielleicht, weil dort, wie auch in Portugal, ein General das Impfprogramm organisierte. Ganz sicher aber, weil die Politik den Druck, sich impfen zu lassen, erhöhte. Im Oktober erließ Italien als erstes westliche Land eine 3G-Regelung für öffentliche wie private Arbeitsplätze. Dann gab es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, Ärzte, Polizei und so weiter. Aktuell sind mehr als 3/4 der Italiener vollständig geimpft und rund 40% sind bereits geboostert.
Also ein bisschen mehr vollständige Impfung als hier in Deutschland bei uns. Aber beim Boostern ist hier der Anteil größer, wenn man das mal vergleicht. Und wenn wir jetzt Stand jetzt bei Italien mal einen Bilanzstrich ziehen würden, wie sieht diese Corona-Strategie, also nach dem ersten Schock, konsequente Maßnahmen in Zahlen aus?
Ja, also Italien hat nach dem verheerenden Auftakt wirklich einen strikten Kurs in der Pandemie gefahren, mit deutlichen Folgen auch für die Wirtschaft und vor allem für die Staatsschulden. Trotz dieser harten Maßnahmen kam es insgesamt zu vergleichsweise vielen Corona-Infektionen. Aktuell werden insgesamt 13% der Bevölkerung als bereits infiziert gezählt. In Deutschland sind das nur 9%, obwohl die Omikron-Welle gerade die Karten natürlich neu mischt. Vor allem aber sind in Italien deutlich mehr Menschen an und mit Corona gestorben als in Deutschland. Es gab rund 140.000 Tote. Das sind etwas mehr als 2.300 pro 1 Million Einwohner. Dieser Wert liegt 2/3 über dem entsprechenden Wert für Deutschland. Und dieser Unterschied, der spiegelt sich auch in der Übersterblichkeit wider. Experten geben ihn für den Pandemiezeitraum für Italien mit 13% an. In Deutschland sind es nur 4%. Also Corona hat in Italien trotz der strikten Maßnahmen schwere Spuren hinterlassen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Pandemie Schwächen im Gesundheitssystem offenlegt. In Italien gibt es weniger als halb so viele Intensivbetten pro Kopf wie in Deutschland.
Eine Zwischenbilanz der Pandemiepolitik heute für Italien. Volkert Wildermuth, vielen Dank. Und in den kommenden Tagen folgen noch die USA, Indien, Südafrika und Australien. Die Kolonialzeit, obwohl sie weit über 100 Jahre zurückliegt und auch die Bundesregierung mittlerweile von einem Völkermord an den Herero und Nama spricht. Dieser Teil der deutschen Geschichte ist weiter größtenteils nicht aufgearbeitet. Während sich auch so einige Institute und Museen noch eher schwer tun mit dem, was bei ihnen noch lagert, versucht die Universität Jena jetzt proaktiv damit umzugehen, wie Michael Stang berichtet.
Historiker der Universität Jena beschäftigen sich schon seit einigen Jahren mit der Aufarbeitung. 2016 etwa mit den Recherchen zum Thema koloniale Spuren in naturkundlichen Sammlungen. Vor allem ein Präparat sorgte dafür Aufsehen. Ein 13 x 4 cm langer Streifen. Auf dem Etikett die Aufschrift Kopfhaut eines Herero. Später gab die Hochschule dieses Sammlungsobjekt offiziell an das Herkunftsland Namibia zurück. Nun wurden weitere Bestände der Hochschule aufgearbeitet.
Also es hat insofern was damit zu tun, dass es eingebettet ist, alles beides in die Bemühungen der Universität, die kolonialen Hinterlassenschaften innerhalb der Sammlung aufzuarbeiten und sich eben auch dem kolonialen Erbe zu stellen und die Stücke, die aus einem unrechtmäßigen Kontext sind, auch zurückzuführen.
Sagt Anthropologe Enrico Paust, zuständig für die Sammlung Ur- und Frühgeschichte an der Universität Jena.
Hierbei ging es jetzt ganz konkret um 8 Schädel. 4 davon aus Papua-Neuguinea, 4 davon von dem Maasai. Der Anhaltspunkt war quasi eine Rechnung von Ernst Haeckel für die über den Einkauf von 2 Schädeln bei der Naturalienhandlung Umlauf in Hamburg. Davon ein Schädel der Papuas, ein Schädel der Maasai. Und um das Ganze abzurunden, haben wir dann von denselben Regionen noch die vorhandenen Schädel aus der osteologischen Sammlung mit dazugenommen.
Der Mediziner und Naturforscher Ernst Haeckel hatte 1908 für seine Forschungen rund um die Entwicklung der Menschheit mehrere Schädel aus Afrika und Asien bestellt. Ein damals nicht unübliches Verfahren. Ethikkommissionen an den Hochschulen gab es noch nicht. Nach weit mehr als einem Jahrhundert hat die Universität Jena jetzt versucht herauszufinden, wo genau die Menschen einst lebten, deren Gebeine dann später in Sammlungen in Thüringen landeten.
Von den 8 Schädeln ist einer, der von Ernst Haeckel eingekauft wurde, aktuell innerhalb der Sammlungsbestände nicht auffindbar. Da müssen wir ganz einfach noch suchen, wo dieser Schädel hingelangt ist. Von den anderen 7 konnten wir von 6 Schädeln die Provenienz in zumindest weiten Zügen klären. Bei einem Schädel gibt es gar keine Hinweise. Und da sind wir dadurch also ein deutliches Stück vorangekommen. Es bestehen aber weiterhin auf jeden Fall noch offene Fragen.
Für die 3 Maasai-Objekte lässt sich der genaue Weg nach Jena nicht nachvollziehen. Aufgrund der ermittelten Vorbesitzer gilt allerdings ein Zusammenhang mit dem Maji-Maji-Aufstand als wahrscheinlich, als sich die afrikanische Bevölkerung im Süden Deutsch-Ostafrikas gegen die Kolonialherrschaft erhob. Die 3 Schädel der Papua lassen sich auf einen Einkauf von der Firma Umlauf sowie auf ein Geschenk zurückführen. Nun steht vor allem eine Frage im Raum. Was genau soll passieren? Konkrete Rückforderungen an die Hochschule gibt es in dem neuen Fall bisher nicht, sagt Enrico Paust.
Es ist das Ziel, dass eben diese menschlichen Überreste nicht in Sammlungen oder in Ausstellungen sein sollen, sondern die gehören zurück in die Obhut der Herkunftsländer. Das ist ein großes Ziel von uns. Und wir möchten auch nach der Provenienzrecherche alle Schädel zurückführen. Hierbei sind wir auch bei den Stücken, die wir jetzt untersucht haben, in Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt und auch mit den zuständigen Stellen in den Herkunftsländern, also der Botschaft von Tansania und dem Nationalmuseum in Papua-Neuguinea, um auch die Rückführung zu organisieren. Ja.
Aufgearbeitet ist an der Universität Jena noch längst nicht alles. Die Arbeitsgruppe will deswegen nun einen Förderantrag stellen, um auch das restliche koloniale Erbe an der Hochschule aufzuarbeiten.
Noch viel zu tun beim Blick auf die Vergangenheit. Ein Beitrag von Michael Stang war das. Und damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Heute von und mit Piotr Heller.
Der Flachlandtapir könnte im Osten Südamerikas aussterben. In den dortigen Wäldern bewohnt das Tier nur noch weniger als 2% seines ursprünglichen Lebensraums. Das berichten eine Biologin und ein Biologe aus Brasilien im Magazin Neotropical Biology and Conservation. Vor allem die Isolation stellt eine Bedrohung für die Populationen dar. Durch Straßen- oder Jagdaktivitäten ist der Lebensraum der Flachlandtapire fragmentiert und die bis zu 250 Kilogramm schweren Tiere finden nicht zueinander. Die meisten der knapp 50 untersuchten Populationen würden auf lange Sicht kaum überleben können, weil sie entweder aus zu wenigen Individuen bestehen oder keine ausreichende genetische Vielfalt zeigen. Die Menschen in Mesopotamien züchteten schon vor 4500 Jahren hybride Nutztiere. Mit dieser Erkenntnis hat ein internationales Forscherteam ein archäologisches Rätsel gelöst. Aufzeichnungen aus der Bronzezeit offenbarten nämlich, dass damals Tiere mit dem Namen Kunga gezüchtet wurden. Sie sollen 6-mal teurer als Esel gewesen sein, doch worum es sich genau handelte, war bislang unklar. Das Team hat nun Überreste unbekannter Einhufer aus einer Grabstätte im heutigen Syrien untersucht. Wahrscheinlich handelte es sich um die mysteriösen Kungas, wie die Forscher im Magazin Science Advances schreiben. DNA-Analysen haben gezeigt, dass es sich um eine Kreuzung aus einem weiblichen Hausesel und einem männlichen, heute ausgestorbenen Wildesel handelte. Das Team hat damit die älteste Zucht von hybriden Tieren dokumentiert. Die Baggerarbeiten für den Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark sind gestoppt. Grund ist der Naturschutz, wie die Neue Osnabrücker Zeitung heute berichtet. Ein Bündnis hatte einen Eilantrag gegen das Ausbaggern eingereicht. Dem Bericht zufolge habe es dann am Donnerstag beantragt, die Arbeiten auf der deutschen Seite zu untersagen, bis über den Antrag entschieden wird. Dem folgte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nun. Im Kern geht es um geschützte Riffe entlang des geplanten Fehmarnbelt-Tunnels und die Frage, wie dortige Schäden ausgeglichen werden können. 60% der Deutschen sind für eine allgemeine Covid-19-Impfpflicht. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Universität Hamburg. 22% sprachen sich gegen eine solche Impfpflicht aus, 18% war sie gleichgültig. Etwas mehr Zustimmung erhielt eine Impfpflicht alleine für Erwachsene. Noch mehr der Befragten sprachen sich für eine Verpflichtung zum Impfen in bestimmten Sektoren aus, etwa in der Pflege, Risikoberufen oder dem öffentlichen Sektor. Hier lag die Zustimmung bei 70%. Die Bereitschaft, die eigenen Kinder impfen zu lassen, lag bei 56%. Sie war also geringer als die Zustimmung für eine Impfpflicht, die auch Kinder einschließt. Wissenschaftler fordern ein internationales Abkommen gegen Geoengineering. Ihr offener Brief ist im Magazin Wires Climate Change erschienen. Die 16 Autoren schreiben, dass Geoengineering, also die künstliche Verdunkelung der Sonnenstrahlung, bei Debatten rund um den Klimawandel immer mehr Beachtung finde. Das kritisieren sie. Derartige Eingriffe könnten nicht auf faire, integrative und effektive Weise geregelt werden. Ein Abkommen könnte etwa staatliche Förderung bei der Entwicklung von Geoengineering-Technologien verbieten, gewisse Experimente untersagen oder die Vergabe von Patenten für entsprechende Technologien unterbinden. Zu den Autoren gehört auch der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Die amerikanischen Nationalen Akademien der Wissenschaften hatten hingegen erst letztes Jahr ein 200 Millionen Dollar schweres Forschungsprogramm für Geoengineering empfohlen.
Sternzeit, 17. Januar. Elisabetha Koopman, die erste Astronomin. Vor 375 Jahren kam in Danzig Elisabetha Koopman zur Welt. Schon als Jugendliche war sie von der Himmelskunde fasziniert und nahm Kontakt zum berühmten Astronomen Johannes Hevelius in ihrer Heimatstadt auf. Der verfügte damals über die wohl beste Sternwarte der Welt mit einem großen Fernrohr. 1663 heirateten der inzwischen verwitwete Astronom und die erst 16-jährige Elisabetha. Forthin war sie aber nicht nur Ehefrau des Forschers, sondern auch talentierte Kollegin. Sie stand mit vielen Gelehrten der damaligen Zeit in regem Briefkontakt, wobei bis heute unklar ist, wann sie ihre Lateinkenntnisse erworben hat. Entweder legten bereits ihre Eltern Wert auf eine umfassende Ausbildung oder sie lernte die Sprache während ihrer Ehe. Beides war zu damaliger Zeit äußerst ungewöhnlich. Elisabetha Hevelius beobachtete gemeinsam mit ihrem Mann in vielen Nächten Sterne, Planeten, Kometen und den Mond und stellte komplexe Berechnungen an, wie der französische Astronom François Arago später berichtet. Nach dem Tod Johannes Hevelius 1687 arbeitete Elisabetha weiter. Sie gab drei bedeutende Werke heraus: einen Sternkatalog, einen Himmelsatlas und ein Begleitbuch. Diese werden oft Johannes Hevelius zugeschrieben, dabei war er nur Co-Autor. Elisabetha Koopmann-Hevelius gilt als die erste Frau, deren astronomische Arbeit bereits zu Lebzeiten anerkannt wurde. Sie starb 6 Jahre nach ihrem Mann im Alter von 46 Jahren.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Und noch mehr aus der Deutschlandfunkwissenschaft gibt es zum Beispiel morgen Vormittag in der Sprechstunde. Unter anderem zum Thema, wie kommen wir wieder raus aus der Pandemie?
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.